Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken dafür, dass ihr mir so interessante, spannende, positive Rückmeldungen gebt zu dem Podcast und ihn euch immer wieder anhört. Und das jetzt ja schon seit vielen Monaten. Vielen Dank dafür. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich coache Menschen mit und ohne Hund und begleite sie ein Stück auf ihrem individuellen Weg. Und in unserem Institut für Kynagogik biete ich seit 10 Jahren Aus- und Weiterbildung zum Thema Menschen und Hunde an. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem spannenden Thema Koregulation beschäftigen. Mach es dir also gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Wir werden uns so mit den folgenden Fragen auseinandersetzen. Was ist eigentlich Koregulation? Das ist ja in aller Munde und wird ständig gefordert und besprochen und eingesetzt und so weiter. Also was ist eigentlich Koregulation und wann ist sie notwendig? Woran erkenne ich Koregulation? Also wann ist mein Hund wirklich koreguliert durch mich? Wann braucht unser Hund sie auch nicht? Es ist nämlich nicht immer nicht immer notwendig, nicht immer zielführend, wenn Hund koreguliert wird in jeder Situation. Und wir werden uns die Grenzen von Koregulation anschauen. Das korrespondiert so ein bisschen mit dem Punkt davor. Also ja, dann lasst uns einsteigen. Was ist diese Koregulation denn eigentlich? Also wir können sagen, ein Hund, der in einem Zustand von einer sehr großen Aufregung ist, der sehr stark Stress hat, der sich unsicher oder ängstlich fühlt, der in irgendeiner Form übererregt oder aber auch sehr untererregt ist. Das heißt, entweder in die Hysterische übergehend oder so ein bisschen wie ausgeschaltet sein, nicht gut ansprechbar zu sein. Aber auch Hunde, die empört sind, also wo es um starke Emotionen geht, um starke Zustände von Aufregung, von Übererregung. Da braucht ein Hund, weil er das vielleicht noch nicht selber kann, uns, um ihm zu helfen, diesen Zustand zu regulieren. Wenn wir uns das auf Kinder übertragen, dann ist es so, dass wir unsere Kinder viele, viele Jahre lang eigentlich immer, wie man so schön sagt, koregulieren. Das heißt, wir versuchen, Emotionen oder Gefühle, die sie haben, die sie schwer aushalten können, aus denen sie schlecht rauskommen. Ihr kennt alle diese, oder viele von euch, die ein klitzekleines bisschen älter sind, kennen vielleicht diese Werbung, wo sich im Supermarkt ein Kind auf den Boden geworfen hat, voller Wut, weil es eben irgendwelche Süßigkeiten haben wollte. Da wäre zum Beispiel gerade keine Koregulation angesagt. Das ist aber etwas, was wir uns später angucken. Aber ein Kind, was weint, ne, vielleicht sogar ein Säugling, der sich ja nicht formulieren kann, der sich auch nicht erklären kann, warum jetzt, was weiß ich, die Windel immer noch nass ist oder das erfriert oder keine Fürsorge erfährt im Sinne von Halten, Wärme und so weiter. Also ein kleines Kind, was weint, braucht uns, um aus dieser Aufregung, aus dieser emotionalen Übererregung rauszukommen. Das können die noch nicht selber. Die haben noch nicht gelernt, wie sie sich selber regulieren können, wie sie selber ihren Zustand wieder in eine entspannte Ausgangssituation bringen können. Und das ist bei Hunden, vor allem bei jungen Hunden, ganz genauso. Aber auch bei vielen Hunden, die wenig Koregulation zum Beispiel durch ihre Hundemama erfahren haben. Oder die bei Menschen gelebt haben, wo wenig koreguliert wurde. Da entsteht dann vielleicht ein Hund oder wächst ein Hund heran, der mit Aufregung immer mit einer starken Übererregung reagiert. Das Leben ist nicht komplett stressfrei und es gibt auch immer mal Aufregung im Leben. Das ist normal und das ist auch sinnvoll, denn ohne das wäre es grottenlangweilig, das wünschen wir uns alle nicht. Aber wichtig ist, dass ich aus diesem Zustand eben wieder herauskomme. Und Koregulation bedeutet, dass mir jemand anderes hilft, das zu schaffen. Wie, das gucken wir uns gleich an. Das heißt aber auch zum Beispiel, und das erfahren viele Menschen, und viele Menschen wünschen sich das auch von ihrem Hund und können das auch annehmen, andere leider nicht. Aber Hunde bieten uns das auch an, wenn wir sehr aufgeregt sind. Wir beruhigen uns, wenn der Hund dann einfach in der Sonne liegt, ein bisschen vor sich hin döst. Wir uns dazusetzen können, wir diese wenige Spannung, die der Hund hat, wahrnehmen können. Oder wir sind emotional aufgewühlt, vielleicht traurig, und Hund kommt an und gibt uns körperliche Nähe, die sich sehr entspannend, beruhigend, besänftigend, tröstend anfühlt. Dann reguliert ein Hund uns Co., weil wir es selber vielleicht gerade nicht schaffen. Das Ziel ist nicht, dass wir ständig in einem Zustand von einer wabernden Qualle auf dem Sofa vegetieren, sondern Ziel ist, dass wir Emotionen leben, dass wir sie fühlen, dass wir sie wahrnehmen, aber dass es dann auch gehen darf und dass wir uns runterregulieren können. Und das gilt eben auch für den Hund. Wenn ich aus der Haustür gehe und hysterisch kreischend in die Leine hüpfe, weil ich so aufgeregt bin, dann brauche ich dringend jemand, der mir hilft als Hund, mich zu regulieren. Und wenn ich das selber nicht kann, dann brauche ich eben meinen Menschen als Regulierungshilfe. Das heißt, unsere Körpersprache, unsere Emotionen, unsere auch Rhythmik, ob wir hektisch sind, ob wir langsam sind, ob wir, also ich meine jetzt nicht künstlich verlangsamt, sondern in unserem uns angeborenen Bewegungsrhythmus, also entspannt sind. Also wenig Spannung, ein relativ niedriger Rhythmus, unsere Körpersprache, wohin wenden wir uns und unsere eigene Emotionalität, die sind sozusagen ein externes Regulierungssystem für unsere Hunde und umgekehrt. Das Blöde ist, wenn unser Hund sich aufregt, weil Überforderung, hoher Grad an Erregung, hoher Grad vielleicht an Empörung, weil der Nachbarshund schon wieder das und jenes und solches getan hat oder sowas in der Art, dann ist es sehr oft so, dass wir eben auch in die Übererregung gehen, dass wir eben auch, ja, ich sag jetzt mal, übermäßig reagieren und viele Menschen da mit ihrem Hund in eine Schleife, in eine Spirale geraten, wo man sich gar nicht mehr koreguliert, sondern im Gegenteil sich gegenseitig noch verstärkt in der Aufregung. Völlig egal, ob das jetzt positiv empfunden oder negativ empfunden ist. Es geht um die Aufregung. Es geht darum, sozusagen seine Emotionen in einem gewissen Rahmen zu halten. Also nehmen wir mal als Beispiel aus dem Alltag. Ein Hund sieht einen Aufregungsauslöser. Also Klassik, Hund und ich sind an der Leine unterwegs und wir treffen oder sehen einen anderen Hund. Viele Hunde sind dann extrem aufgeregt. Es gibt Hunde, die piepsen dann so ein bisschen, das ist noch so ein Grad, womit man sagt, naja gut, okay, ist ein bisschen angespannt und findet das so ein bisschen, also das Piepsen, dieses, ihr kennt das vielleicht, das Miep, 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 wenn ich einen anderen Hund sehe, ist schon ein Zeichen von starker Spannung. Ist aber im Allgemeinen so, dass ein Hund damit vielleicht noch umgehen kann, dass es Ausdruck von Aufregung ist, aber nicht so, dass der Hund es gar nicht moderieren, also runterregulieren und moderieren kann. Aber wenn die Erregung höher ist und Hund vielleicht auf die Hinterbeine geht, in die Leine schießt, hysterisch bellt oder irgendwelche anderen Anzeichen davon hat, dass er sich so hochfährt, dann ist es so, dass im Nervensystem der Sympathikus, also in unserem autonomen Nervensystem, gibt es zwei wichtige Gegenspieler. Einmal den Parasympathikus, der ist so für Beruhigung zuständig und den Sympathikus, der ist für Anregung zuständig. Der Sympathikus reguliert zum Beispiel, auch Fight or Flight oder ähnliches. Also ein Hund sieht einen Auslösereiz, es gibt ein hohes Erregungsniveau, das Nervensystem fährt hoch, ne, maximale Aufregung, vielleicht Angst, vielleicht Empörung, vielleicht aber auch eine hysterische Freude. Auch das ist etwas, ne, wenn Hunde so in so Jagdreizen sind zum Beispiel, das ist ja nun keine Empörung, ist auch keine Angst. Trotzdem ist das etwas, wo sie in einem sehr hohen Erregungsgrad sind. Und die kommen da nicht wieder raus. Also der Sympathikus ist an. Es feuert. Das Nervensystem gibt eben unglaublich viel Energie ab. Hund ist in einem Zustand von so ein bisschen reduzierter Ansprechbarkeit etc. Und wenn es dann keine Koregulation durch uns gibt, also wir genauso aufgeregt, genauso angespannt sind, denken, oh, jetzt kreischt er wieder rum, was sollen die Nachbarn denken, mein Hund ist immer so aufgeregt, ich kriege das nicht in den Griff und ich bin selber angespannt, dann wird mein Hund weiter eskalieren. Der wird bellen, verstärkt bellen, in die Leine gehen und ähnliche Dinge tun. Das ist ja sehr hundespezifisch, sehr personenspezifisch, wer wie reagiert. Aber es wird mehr Erregung geben. Das Nervensystem wird weiter hochgefahren. Und erst eine lange Zeit, nachdem der Reiz vorbei ist, und dann kommt mit Pech schon der nächste, geht diese Aufregung wieder runter. Ja, das ist ohne Koregulation. Mit Koregulation kann das sein, ich schaffe es klar und ruhig und strukturiert zu sein. Und das ist jetzt nicht Also wir wollen nichts Unauthentisches. Es geht nicht darum zu sagen, so, ich muss jetzt diese Signale geben und die Kommandos und wir gehen jetzt 3 Runden im Fuß. Ne? Also das meine ich nicht mit strukturiert. Sondern ich finde in mir eine Ruhe, die sagt, okay, für ihn ist das jetzt schwierig. Mein lieber Hund darf das schwierig finden. Mein Hund ist keine Maschine. Mein Hund darf aufgeregt sein. Und ich bin dazu da, eine Orientierung zu geben. Lieber Hund, es ist okay, dass du dich aufregst. Und wie du siehst, bin ich gar nicht aufgeregt und du kannst dich an mich wenden. Und das ist tatsächlich so, dass dieser Zustand sich überträgt. Natürlich nicht, wenn mein Hund völlig, völlig out of order ist, wenn der überhaupt keine Selbstwahrnehmung mehr hat und so weiter. Aber in einem Zustand von Erregung, ohne Ausflippen im Sinne von vielleicht traumatisches Reerleben oder sowas, ist es so, dass der Erregungsgrad dann wieder sinken kann. Der Hund leiht sich sozusagen von mir meine Regulation und nimmt meine Stimmung an, die letztendlich aus dem Nervensystem, also aus meinem Nervensystem, sich mitteilt über Spiegelneurone und eine soziale Resonanz meines Hundes. Das geht in beide Richtungen. Also entscheidend ist, wenn ich co-regulieren möchte, Hund ist angespannt, aufgeregt, kommt schlecht zur Ruhe. Also wenn wir jetzt an zu Hause denken, Hunde brauchen auch Co-Regulation, zum Beispiel, wenn sie einfach nicht runterfahren können, wenn sie keine Ruhe finden können, dann kann es sein, dass meine Co-Regulation zum Beispiel gar nicht nur Spannung raus, ruhige Stimmung, entspannte Stimme, ne, niedriger Rhythmus und so weiter ist, sondern dass es vielleicht sogar so ist, dass mein Hund gehalten werden muss oder massiert werden muss oder so, um sich wieder zu spüren. Die Erregung sinkt wieder und mein Hund spürt, über meine Berührung, über meine tatsächliche Kontaktaufnahme, nicht nur über meine Stimmung, sondern sogar über meine körperliche Kontaktaufnahme. Ich nehme ein Kind, was weint und Angst hat, nehme ich auf den Arm. Und das geht nicht mit jedem Hund. Beim Bernardiner ist man dann zum Scheitern verurteilt, zumindest im Normalfall. Aber ich kann natürlich anders Nähe geben. Und ich kann einem Hund, der nicht zur Ruhe findet, kann ich versuchen, über diese Regulation im Sinne von Berührung. Also, und das ist nicht ein leichtes, kleines, kribbeliges Streichen, sondern es sind tiefe, feste Ausstreichungen. Es ist vielleicht eine Massage. Es ist vielleicht Hund halten im Sinne von wirklich mit beiden Händen, wenn Hund das zulässt, da kommen wir aber noch zu, den Hund sozusagen wirklich sich spüren lassen. Also ich befähige meinen Hund, sich wieder wahrzunehmen. Das ist auch eine Form von Co-Regulation. Und deswegen bin ich extrem dagegen, dass Menschen sagen, oh, nee, das müssen die unter sich klären, nimm mal nicht den Hund auf den Arm, wenn der aufgeregt ist oder überfordert ist, sondern klar nehme ich den hoch. Ich nehme ein Kind auch hoch, wenn es überfordert ist und wenn es meine Unterstützung braucht. Ja, das wäre im Prinzip das, was Co-Regulation ist. Wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer rein. Aber vielleicht jetzt erstmal die Frage, woran erkenne ich denn, dass mein Hund von mir co-reguliert wird? Also, dass der das annehmen kann, dass der dass das ihn unterstützt und dass mein Hund sagt, oh, ja, das ist jetzt eine gute Sache, das finde ich, das hilft mir. Also es wäre zum Beispiel so, dass mein Hund in bestimmten aufgeregten Situationen dann Blickkontakt sucht oder sogar körperliche Nähe sucht. Es ist so, dass ein Hund es dann, wenn er wirklich korreguliert ist, sein Tempo vielleicht anpasst, seine Bewegungen anpasst. Man könnte vielleicht sagen, mein Hund orientiert sich mehr an mir. Das heißt nicht, dass mein Hund mit hochgebogenem Nacken mir ins Gesicht starrend neben mir her tänzelt, sondern mein Hund reagiert darauf, dass wir einen kleinen Bogen gehen. Mein Hund schließt sich mir dabei leichter an. Mein Hund ist vielleicht so, dass er in die Leine gehen würde, es aber schafft auf mein, ich gehe 2 Schritte zurück, beschreibe dann einen leichten Bogen, um dem Ziel, das er da hatte oder die Aufregung, die er da hatte, auszuweichen. Und ich werde längerfristiger merken, dass mein Hund in meiner Nähe deutlich ruhiger reagiert als ohne meine Nähe. Oder dass Reize, die vielleicht zu Beginn, und Co-Regulation ist nichts, was ich heute mal eben mache und morgen ist alles schön. Das ist ein Prozess. Und es gibt auch Voraussetzungen, damit das überhaupt gelingen kann. Aber ich werde längerfristig feststellen, dass mein Hund Reize wirklich besser aushalten kann. Und immer wieder sagt, nee, das brauche ich nicht. Ich komme mal zu dir und hole mir da Unterstützung. Ein häufiges Missverständnis ist, dass ich meinen Hund streichle oder gut zurede oder womöglich mit Futter ablenke. Das ist tatsächlich keine Co-Regulation. Und es ist so, ich habe ja eben gesagt, Koregulation ist zum Beispiel, die Selbstbewegung wiederherzustellen für den Hund. Aber so ein in einer sehr reizstarken Situation so ein bisschen auf dem rumzustreicheln, ist erstmal nichts, was koreguliert ist. Insbesondere, wenn das, wenn ich dabei eben nicht reguliert bin. Das heißt, es gibt viele Menschen, es ist alles gut, es wird schon werden. Bello, keine Sorge, wir kriegen das hin. Also Stimme geht hoch, mein Streichelrhythmus passt sich meiner eigenen inneren Hektik an, ich vermittle mehr Spannung und ich betone die Situation. Und wir sollten koregulieren, wenn wir dazu in der Lage sind. Also wenn wir es schaffen, unsere Stimme zu mäßigen, im Sinne von, die Stimme geht runter und nicht hoch. Also nicht hysterisch, sondern eher Gelassenheit vermittelnd. Das ist immer eine, ich sage jetzt mal, eine Stimme, die klingt dann, die ist etwas tiefer, die ist etwas, weil die Stimmbänder entspannter sind. Dieses Nervensystem, das autonome Nervensystem, sorgt nicht nur dafür, dass wir uns aufgeregt fühlen, sondern der ganze Körper ist dann auch aufgeregt. Also wenn bei mir der Sympathikus an ist, dann wird meine Stimme höher, weil ich angespannter bin, weil mein Zwerchfell sich anspannt, weil die Stimmbänder sich anspannen. Mein Atemrhythmus verändert sich, meine Muskelspannung, selbst wenn ich die gar nicht, ich muss nicht die Hände zu Fäusten bauen, um mehr Muskelspannung zu haben, aber das teilt sich mit. Und ich biete Koregulation an, wenn ich weiß und lerne und verstehe, dass ich selber reguliert bin. Sonst ist das keine Koregulation. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich in eine Situation komme, wo mein Hund vielleicht Koregulation brauchen würde, ich aber nicht reguliert bin, also meine Selbstregulation nicht funktioniert, dann weiche ich dem aus. Vielleicht ist es dann auch so, dass ich mit meinem Hund erstmal noch gar nicht in diese Situation gehe, sondern in einer etwas leichteren Situation, nicht die Konfrontation mit dem Erzfeind von nebenan, sondern eben überhaupt erstmal auf Abstand andere Hunde angucken und mich selber lerne zu regulieren. Und sonst ist es so, wenn ich versuche, ich lenke den um, ich biete mal Leckerchen an. Ich sehe das so oft, dass Menschen sich von dem Auslösereiz für den Hund wegdrehen. Der Hund eskaliert ziemlich und die gehen einen Schritt zur Seite und stecken dann Leckerchen in den Hund. Es mag sein, dass der Hund sagt, okay, ich nehme diese Leckerchen. Aber seine Grundstimmung, sein Zustand ist dadurch nicht weniger aufgeregt. Im Gegenteil, durch dieses, ich füttere den in dem Moment, sind sehr viele Hunde empfinden das als Betonung dieser Situation. Und wenn dann noch das Futter damit ins Spiel gerät, dann kann es sein, dass der Bedrohungszustand, den der Hund vielleicht erlebt, noch größer wird, weil es dann auch noch sein kann, dass der Hund, wenn der andere Hund zu nahe kommt, eben auch noch das Futter nehme. Das heißt, ich gut zureden kann ich nur, also ich kann entspannt mit dem Hund reden, aber nicht, armer kleiner Bubi, wir schaffen das schon, nur keine Sorge und wir wollen, ne? Das nicht, sondern ich kann mit meinem Hund reden und sage, ja, habe ich auch gesehen. Und meine Stimme ist dabei entspannt und die ist, ne, ich merke, meine Stimmbänder können schwingen. Ich kann atmen. Das ist auch, ich sage ganz häufig zu Menschen, einfach atmen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Weil wenn wir selber in diesem sympathikotonen Überregungszustand sind, dann ist es eben so, dass auch unser Nervensystem alles innerlich unter Spannung versetzt, unter Bereitschaft zur Fight or Flight, also Flucht oder Angriff. Es werden alle körperlichen Kräfte freigesetzt. Es wird unglaublich viel Spannung aufgebaut, um bereit zu sein für Kampf oder Flucht, für Gefahr. Das ist auch toll, dass das Nervensystem das so kann. Nur leider ist es so, dass wir das in unserem Alltag viel zu oft angeschaltet wird. Und der Parasympathikus, der dagegen spielt, eigentlich, wenn der bei mir nicht angeht, wenn ich durch Atmung, so Entspannungstechniken, auch in Situationen, wo ich weiß, okay, jetzt wird's aufgeregt, mein Hund fährt hoch. Und wenn ich dann nicht sagen kann, okay, ich atme jetzt dreimal tief durch die Nase, nicht durch den Mund atmen, das ist anregend, nicht abregend, durch die Nase einatmen, lange ausatmen, Stimme runterfahren, so ein bisschen versuchen, irgendwie wieder Bodenhaftung zu bekommen, mich in den Hier-und-Jetzt-Zustand, das ist eigentlich gar keine wirkliche Bedrohung, der andere Hund ist auch angeleint, alles ist gut, wir müssen nicht flüchten, wir müssen auch nicht angreifen. Also wenn ich mich da nicht hinkriege, dann kann ich nicht koregulieren. Und dann brauche ich auch nicht mit meinem Hund zu reden, ich brauche den nicht zu streicheln und ich brauche ihm auch kein Futter anzubieten, weil ich betone die Situation, es ist meine authentische Stimmung, die merkt unser Hund, der kennt uns, überträgt sich sowieso und mein Hund wird eher das Gefühl haben, immer wenn wir andere treffen, ist sie so aufgeregt. Dass ich das bin, weil mein Hund so aufgeregt ist, ist ja eine andere Geschichte. Und es gibt tatsächlich Hunde, die dann netterweise versuchen, uns dadurch, dass sie versuchen, den anderen Hund wegzuhalten, davor schützen wollen, also uns regulieren, helfen wollen, dass wir uns gefährdet fühlen. Da sind wir dann in so einer Spirale aus Übererregung und Übererregung, Nervensystem und Nervensystem, die sich so miteinander wunderbar hochfahren. Und das geht ganz vielen Menschen so. Das ist mir in bestimmten Situationen auch bestimmt passiert. Und es ist auch nicht doof und wir sind auch nicht unzulänglich deswegen. Unsere Hunde aber auch nicht. Und das heißt, in den Situationen kann ich nicht koregulieren, weil ich nicht reguliert bin. Mein Hund kann mich auch nicht angemessen koregulieren. Also weiche ich aus. Ich gehe aus der Situation. Auch das ist schlau, das ist vernünftig. Und es ist so, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und bewertet euch da bitte nicht, sondern wichtig ist, dass ich mich reflektiere und mir eingestehe, wo da vielleicht für mich auch eine Schwierigkeit ist. Und dann kann ich mir, und das sage ich oft, ich weiß, kann ich mir vielleicht eine Kynagogik-Berater, Beraterin suchen, die mich dabei unterstützen, die gezielte Situationen herstellen, wo nichts passieren kann, aber ich auch sicherer werden kann. Ich auch lerne, mich zu regulieren. Denn das Ziel von Koregulation ist immer, egal ob der Hund uns oder wir den Hund koregulieren oder wir das Kind koregulieren, ist, dass die Regulation irgendwann selbst gelingt. Dass wir eben nicht mehr oder nur noch in Ausnahmefällen Regulation von außen brauchen. Das ist unser Ziel. Oder ich wünsche mir, dass es unser Ziel ist. So, man kann also zusammenfassend sagen, wenn du hektisch bist, bleibt dein Hund aufgeregt. Wenn du unsicher bist, wird dein Hund womöglich noch unsicherer. Wenn du klar sein kannst, wenn du relativ entspannt sein kannst, wenn du ruhig bleiben kannst, dann kann dein Hund runterfahren. Die Spiegelneuronen im Gehirn deines Hundes reagieren darauf und die nehmen winzigste Signale wahr. Also Spannung teilt sich mit, sowohl Körperspannung als auch die Spannung in der Stimme, Atemfrequenz, so eine gewisse Hektik, das teilt sich alles mit. Und in der sozialen Resonanz ist es so, dass unser Hund, dem ist relativ egal, was andere tun, solange es für ihn nicht gefährlich wird, aber unser Hund reagiert in sozialer Resonanz auf unser Nervensystem. Unsere Nervensysteme sind sozusagen über Distanz miteinander verbunden, weil wir in einem sozialen Netz miteinander leben. Und daraus wird eigentlich klar, dass es Voraussetzungen braucht, dass wir nicht koregulieren können, wenn wir zu dem Individuum Hund gar nicht so eine enge Beziehung haben. Da gucken wir später nochmal drauf. Das sind nämlich die Grenzen von Koregulation. Außerhalb der Grenzen, die wir haben, weil wir nicht koregulieren können in bestimmten Situationen, weil wir selbst nicht reguliert sind, gibt es eben auch Grenzen, die mit Beziehung zu tun haben. Und auch das ist in Ordnung. Das ist nicht gut oder schlecht. Das ist dann eben erstmal ein Zustand. Vielleicht kann man sich so als Übersatz merken, Sicherheit wird nicht gedacht, sondern sie wird gefühlt. Unser System, unser Körpersystem, allem voran dieses vegetative, autonome Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus, fühlt sich entweder sicher oder nicht. Das ist ein Spüren, das ist kein Denken. Ich kann mir 100-mal sagen, dass das Flugzeug nicht abstürzen wird, weil bla bla bla. Wenn ich Angst vorm Fliegen habe, dann bin ich trotzdem aufgeregt. Es gibt dafür viel Training etc. und therapeutische Maßnahmen, aber grundsätzlich geht es darum, Sicherheit zu spüren. Und Hunde können ja noch viel weniger als wir ihren Unsicherheitsgefühlen, ihrer Aufregung, ihren Emotionen, ihrer Empörung, was auch immer sie so fühlen, etwas entgegensetzen, was mit Ratio zu tun hat, was mit Verstand zu tun hat, was mit Abwägen von Gefährdungspotenzialen zu tun hat. Das haben Hunde so in der Form, in dem starken Maße, wie wir das vielleicht therapeutisch lernen oder uns befähigen, uns ein bisschen über den Verstand zu regulieren, das haben Hunde nicht. Also wenn wir das uns merken, die Sicherheit wird nicht gedacht, sondern gefühlt, dann wird so deutlich, dass wir da auch keine Tricks anwenden können. Wir können lernen, uns selbst zu regulieren. Da kann man Entspannung machen, man kann sich reflektieren, man kann schauen, was brauche ich? Wie ist mein Bedürfnis? Wie kann ich mir Sicherheit gewährleisten? Was brauche ich vielleicht an Koregulation, um selber erstmal in eine Selbstregulation zu kommen? Aber das ist etwas, was ich eben nicht rein rational machen kann, sondern es geht ums Nervensystem im Sinne von autonomes Nervensystem, Sympathikus und Parasympathikus, die in ein Gleichgewicht zu kriegen. Bereit zu sein, wenn tatsächliche Gefahr droht und sich beruhigen zu können über den Parasympathikus, wenn es eben mal kurz komisch war, aber eben nicht wirklich gefährlich ist oder die Gefahr vorüber ist, auch dann muss ich wieder runterkommen. Es geht ja nicht nur darum, ob ein Hund den Besuch, den er gerne nach Hause schicken würde, für den Moment gefährlich findet, sondern auch dieses Ding, dass ein Hund sich, wenn er das gefährlich gefunden hat und es vielleicht auch kurzzeitig war, weil vor kurzem gerade ein Einbruch stattgefunden hat und Hund sehr aufgeregt ist, wenn Fremde ins Haus kommen oder überhaupt Menschen reinkommen. Dann ist es aber so, dass es um diese Fähigkeit geht, festzustellen, okay, die Situation ist vorüber und jetzt kann ich wieder runterfahren. Also ein angemessenes Verhalten zu kreieren und Selbstberuhigung herzustellen. Und wenn wir nochmal gegenüberstellen, Koregulation ist also etwas, was von außen kommt. Also wir koregulieren Hunde und wir koregulieren als Eltern unsere Kinder. Das tun sicherlich auch andere Menschen, die mit den Kindern bekannt sind. Was weiß ich, Großeltern, pädagogisches Personal, sowas in der Richtung. Aber Koregulation kommt immer von außen. Auch unser Hund kann uns koregulieren. Für die Koregulation unseres Hundes sind wir notwendig. Der Hund braucht uns, weil er noch nicht in der Lage ist, sich selbst zu regulieren. Selbstregulation kommt von innen. Und das kann der Hund hoffentlich irgendwann bis zu einem gewissen Grad allein. Aber um das zu lernen und um zu dahin zu kommen, dass ich spüre, okay, es geht um die Selbstwahrnehmung, es geht darum, mich im Hier und Jetzt aufzuhalten, es geht darum zu identifizieren, dass die Gefahr gar nicht so gefährlich ist, wie ich vielleicht im ersten Moment dachte oder meine Emotion ist aushaltbar und geht auch wieder, ich kann die gehen lassen und so weiter. Dafür braucht es eben erstmal die Emotionsregulation von außen. Und diese Fremdregulation ist eben die Voraussetzung, dass überhaupt eine Selbstregulation erlernt werden kann. Kinder, die nicht koreguliert werden, lernen auch nicht gut, sich selbst zu regulieren. Und mal ganz ehrlich, je zornig zu sein oder Angstattacken zu haben oder sich in jeder Situation nur das Gefühl zu haben, oh Gott, das überfordert mich, es ist zu viel, das ist etwas, was nicht angenehm ist. Also ein Hund, der an der Leine ausrastet, fühlt sich nicht gut dabei. Der versucht, Sicherheit herzustellen und hat keine andere Idee, wie er das tun könnte. Und mal ganz ehrlich, an der Leine ist es auch für Hunde schwierig, weil sie wissen, ich habe gar keine Chance. Da braucht es Koregulation, um dann irgendwann in die Selbstregulation zu kommen. Und wir kriegen mit Koregulation, die dann nachher zu einem gewissen Grad an Selbstregulation führt, kriegen wir Vertrauen, Sicherheit und Kooperation, weil unser Hund uns als hilfreich empfindet. Und zwar nicht bezahlt, sondern als wirkliche, tatsächliche, emotionale Unterstützung in schwierigen Situationen. Und das ist viel, viel, viel mehr wert, als in bestimmten Situationen abgelenkt zu werden, umgelenkt zu werden und so weiter. Also wenn es jetzt darum geht, Leckerchen oder nicht, lieber lassen, kann blöd werden, kann die Situation betonen und lieber entspannt atmen, ein bisschen in den Knien locker lassen, also nicht komplett durchgedrückt, mal gucken, ob man mit der Atmung vielleicht auch ein bisschen die Körperspannung gehen lassen kann, innerlich überprüfen, wo ist die Stimme, könnte ich jetzt sprechen, ohne dass die Stimme mir nach oben abhaut, also zu hoch und zu angespannt wird, das überprüfen und das dem Hund bieten. Das ist so viel mehr wert als jede Ablenkung, als jede Umlenkung, weil die letztendlich zwar dazu führt, dass Hund vielleicht sich in diesem Moment scheinbar nicht aufregt, aber Hund lernt nicht, sich selbst zu regulieren. Der bleibt abhängig von unserer Hilfe, also von der Ablenkung, der Umlenkung. Und die löst ja überhaupt nicht die Situation. Hund wird mit Umlenkung, bekommt er einen anderen Hintergrund in dem Sinne und sagt, okay, immer wenn ein anderer Hund kommt, kommt Futter. Aber das ist ja trotzdem aufgeregt. Und wenn der andere Hund dann doch zu nahe käme, wäre wahrscheinlich auch wird das Futter nicht genommen werden. Und wir wollen, dass ein Hund lernt, Situationen einzuschätzen. Entschuldigung, Lebenserfahrungen zu machen. Und aus dieser Lebenserfahrung zu sagen, ach, das ist ja nur der Fiedel von schräg gegenüber, das passt schon. Ne? Außerdem ist der angeleitet, ich brauche mich gar nicht aufzuregen. Wir gehen hier einfach weiter und der geht weiter und alles ist gut. Das sind Erfahrungen, die ein Hund machen kann. Wenn ich den aber umlenke, ablenke, füttere, was auch immer, nimmt der das gar nicht wahr und er erfährt gar nicht, dass man das auch anders machen kann, außer mit sich ablenken lassen oder eskalieren. Dieses es mit mir auszuhalten, also ich muss als Koregulatoren Emotionen von jemand aushalten können, jeglicher Art. Das kann Empörung und Wut sein, das kann Angst sein, das kann einfach eine fürchterliche Grad an Aufregung sein, wo ich schon Angst habe, dass der Hund, weil der sich im Kreis dreht, mir die Finger brechen mit der Leine oder sowas. Voraussetzung ist, ich kann das aushalten und mein Hund lernt von mir, oh, man kann es aushalten. Es ist gar nicht so schlimm. Ich brauche weder die Umlenkung noch die Ablenkung noch die Bestechung und ich brauche auch nicht die Eskalation, sondern ich schaue erst mal. Mal gucken, was da wirklich passiert. Und wenn dann der andere Hund sich von der Leine losreißt, können mein Mensch und ich immer noch reagieren. Aber ich muss mich nicht über jeden, den ich sehe, komplett aufregen. Also das ist ganz wichtig. Überprüft euch selber und bewertet euch dabei bitte nicht. Es gibt für jeden Situationen, wo man nicht koregulieren kann, wo man die selber gut gebrauchen könnte. Das kennen wir alle und jeder sagt, ich bin immer reguliert. Das ist dann, glaube ich, das wäre dann ja, naja, vielleicht emotional nicht sehr tief. Also überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wenn ich mich sehr freuen kann, kann ich auch sehr vielleicht verängstigt sein oder so. Das gehört dazu. Das ist das Leben und das ist normal und das ist okay. Frage ist, wo komme ich damit hin? Und Ziel ist Selbstregulation. Mein Hund an meiner Seite, selbstreguliert. Und wenn das nicht reicht, dann bin ich immer noch da. Ich bin das Backup. Das habt ihr, glaube ich, schon öfter gehört, die Sache mit dem Backup. Ihr seid das Backup für euren Hund. Und euer Hund darf aber auch euer Backup sein, wenn ihr mal einen Tag habt, wo es echt blöd wird. So. Dann müssen wir noch mal drauf gucken, wann unser Hund eigentlich keine Regulation braucht. Es gibt nämlich auch Situationen, wo wir sagen können, nee, da ist einfach mal Grenze, Abbruch angesagt. Und auch die darf man benennen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Hund haben, der mal so Grenzen erprobt, also ein bisschen provoziert, vielleicht so ein jugendlicher Jungspund, der irgendwie hochspringt, an der Jacke zieht, wenn ich zum Beispiel es wage, mich zu schnell zu bewegen oder meine Aufmerksamkeit nicht meinem Hund zu schenken, da werde ich nicht koregulieren. Da werde ich nicht sagen, komm her, Hasi, ich halte dich. Sondern da geht es ganz klar in der Begrenzung. Da wird ganz klar gesagt, so nicht. Auch das ist wichtig. Und dann entsteht dann natürlich Frustration. Das ist mir total klar. Oder wenn mein Hund Aufmerksamkeit bei Besuch fordert und ich mit anderen Menschen aber auch mal reden darf. Ich erinnere mich, dass wir immer wieder Menschen schildern, dass wenn der Hund, bei Telefonaten ziemlich anstrengend werden kann, das können Kinder übrigens auch. Natürlich nicht alle Kinder, das gilt nie für alle, es gilt auch nie für alle Hunde. Aber es gibt so Situationen, wo Hund sagt, jetzt bist du für mich da. Und das ist nicht schlimm, der probiert es mal. Das finde ich total normal. Das tun Kinder, das ist so, ich suche meine Grenzen. Und wenn ich dann sage, okay, Hasi, du musst wohl jetzt auf den Schoß, ich muss dir jetzt Anlehnung geben, da würde ich sagen, uha, dann lernt er Grenzen nicht kennen. Und der Hund fordert diese Aufmerksamkeit, wenn mein Hund sich nicht bedroht fühlt, das erkennt ihr an der Mimik, das erkennt ihr an der Spannung, die im Hund ist, im Sinne von, wenn der zum Beispiel an der Tür bellt, und das ist so ein hohes Kreischbellen. Also, ne, Sympathikus ist es so an, dass der Hund wirklich, also nicht nur Bescheid sagt mit Bu, 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 da kommt jemand, sondern Bu, 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 also hoch, Sympathikus an, Hund braucht Unterstützung. Hund meckert und motzt, nö, muss er mal kurz durch. Das heißt nicht, dass ich den stundenlang meckern lasse, aber, ne, oder ich meinen Hund für ewig wegsperre, weil er einmal an meine Jacke gegriffen hat. Er hat etwas provoziert, er hat etwas ausprobiert, er hat eine Grenze gesucht. Und was brauche ich, wenn ich eine Grenze suche? Eine Grenze. Dann brauche ich nicht die Resonanz, also ich brauche eine Resonanz als Mensch, um zu sehen, okay, der sucht gerade eine Grenze. Aber meine Grenze ist nicht, okay, ich nehme dich und ich tröste dich womöglich. Die Grenze braucht eine Grenze. Das heißt nicht, dass die ewig besteht. Das heißt nicht, dass mein Hund jetzt hart geahndet wird. Ich meine eine räumliche Begrenzung. Wenn mein Hund an mir rumzerrt und in einer Situation, wo er nicht überfordert ist, wo es nicht darum geht, mein Hund will mich daran hindern, dass wir auf eine Hundegruppe zulaufen, die ich total nett finde, mein Hund aber leider gar nicht, und er dann in meinen Ärmel greift und sagt, nein, tu es nicht. Mehr Spannung, Aufregung steigert sich. Ich habe vielleicht ein Hecheln, ich habe eine Stressmimik, langer Mundwinkel, vielleicht eine Stressfalte, Ohren sind hinten, Rute peitscht hin und her vor Aufregung. Das ist etwas anderes, als wenn mein Hund sagt, ey, du bleibst jetzt stehen, ich springe mal frontal in dich rein, ich will, dass du mir Aufmerksamkeit zollst. Andere Haltung, andere Mimik, Ohren vorne, kein Stressmundwinkel. Also es ist ein Unterschied, ob mein Hund ein bisschen etwas provoziert. Dann kann ich sagen, schön, dass ich dir das jetzt erklären kann. Wir gehen mal ganz schnell wieder zum Auto. Oder wenn du so dich hier im Garten verhalten willst, dann darfst du gerne reingehen. Und dabei bin ich nicht böse, sondern ich freue mich über die Chance, meinem Hund die Grenzen zu erklären. Und es ist normal und es ist natürlich, dass mein Hund Grenzen sucht. Wir brauchen alle eine Idee davon, wo unsere Grenzen sind. Sowohl im sozialen Kontext, als auch in was unsere eigenen Fähigkeiten angeht, als auch was so Rechte anderer angeht. Natürlich muss ich die erstmal lernen. Hunde kommen ja nicht auf die Welt und wissen, wie das so funktioniert. Von daher, wenn mein Hund Grenzen sucht, braucht er Begrenzung, und zwar räumliche Begrenzung. Das kann sein, du gehst drin, gehst nach drinnen, Hund, und ich bleib hier draußen. Oder wenn es so ist, dass mein Hund irgendwie, ne, wir sind im Wohnzimmer zusammen, ich sitze auf dem Sofa und mein Hund nimmt immer wieder provokant irgendwelche Sofakissen und schleppt die durch die Gegend und versucht die vielleicht sogar kaputt zu machen oder ähnliches, dann geht der Hund in seinen Hundegarten, nenne ich das mal, also in eine Begrenzung, eine räumliche Begrenzung. Oder ich bin mit meinem Hund in einer räumlichen Begrenzung, weil mein Hund vielleicht noch nicht gut sich in einer Ecke oder sowas begrenzen lassen könnte. Und wir haben vielleicht ein Kindergitter zur Küche und mein Hund ist gerade dabei, extrem viel Aufmerksamkeit von mir zu fordern. Und mein Bedürfnis ist gerade nicht Aufmerksamkeit und mein Hund hatte alles, was er braucht an diesem Tag. Dann gehe ich in die Küche. Dann setze ich mich dahin, trinke irgendwie, vielleicht nicht gerade einen Kaffee, dann bin ich wach, aber irgendwie ein Glas Wasser oder ähnliches. Mach mir vielleicht noch was zu essen und sag meinem Hund so, nö, da ist deine Grenze, das geht mit mir jetzt hier nicht. Und oder auch grober Kontakt mit anderen Hunden, das haben wir häufig bei Junghunden so. Unsere Lys hat heute mit einem anderen Hund gespielt, von unseren Gasthunden, und sie war so ein bisschen dolle hektisch. Hatte doll ihre Geschwindigkeit, die sie jetzt so erkundet. Ne? Sie ist 8 Monate und merkt, wie schnell sie ist und dass sie auch Kraft entwickelt und so. Das hat sie so ein bisschen ausgenutzt dem anderen Hund gegenüber. Und dann habe ich tatsächlich, also bin dazwischen gegangen, habe sie angeknurrt und habe sie weggeschickt. Ich habe sie in der Situation begrenzt. Ich habe sie nicht rausgenommen aus der Situation, sondern ich bin direkt in die Situation rein. Wunderbarerweise war der andere Hund auch so, dass er bei mir Nähe gesucht hat. So nach dem Motto, okay, irgendjemand muss das hier regulieren, ich kann es nicht, also tu du das bitte. Und ich habe sie in der Situation korrigiert. Sie war jetzt nicht angstgepeinigt. Sie hat einfach nur gemerkt, okay, das darf ich nicht. Auch das ist eine Begrenzung. Und es ist natürlich sehr schwer, in einer Interaktion von 2 Hunden zu begrenzen und zu sagen, so nicht, Grenze, Schluss. Weil die natürlich so ein bisschen schneller sind und so. Ich habe nur das Glück, dass wir hier bestimmte Räumlichkeiten beziehungsweise eine Freifläche haben, wo das ganz gut möglich ist. Meine Hunde reagieren auch darauf, wenn ich das tue. Sonst würde ich sie nicht kontakten lassen. Also alle Hunde, die ich kontakten lasse, die kann ich auch begrenzen oder unterbrechen in dem, was sie tun. Wichtig ist dann, und das finde ich ganz wichtig, ein bisschen Frustration darf ausgehalten werden. Aber anschließend braucht es aktiven Spannungsabbau für den Hund. Das heißt, natürlich durfte sie das dann nochmal probieren. Natürlich durfte sie ihr Verhalten verändern und merken, okay, so geht es. Oder wenn mein Hund seine Grenzen ausprobiert hat und mir in die Jacke gegriffen hat, dann bin ich nicht ewig böse, sondern ich biete ihm dann irgendwann eine Hand an und guck, und wie ist es? Ist es angekommen? Wenn man dann, ja, ist angekommen, war blöd, oder? Sag ich, ja, wunderbar, dann können wir ja weitermachen. Ich bleibe nicht böse, sondern ich nehme das als Chance. Und dann ist eben Begrenzung auch etwas, was hilft, weil wir brauchen ein Wissen um unsere Grenzen. Und diese Grenzen zu setzen hat oft mit Handlung zu tun, also mit Interaktion, währenddessen, ich sag jetzt mal, Koregulation viel, also das ist die emotionale Ebene. Und die Grenzen sind immer, wenn ein Hund sich so überlegt, okay, ich probiere das jetzt mal, wir machen das jetzt mal so und in eine Handlung geht, die aber nicht so stark emotional gefärbt ist, ne? Den anderen Hund so ein bisschen an die Grenze zu bringen, ist was, das hat nichts mit Stress zu tun, gar nicht. Das hat aufgeregt, ja, aber ist eher so, ja, ich will und ich zeige jetzt was und ich bin, ne, ich bin ganz groß und stark und gefährlich bin ich auch schon. Und das ist eine andere Emotion hinter der Handlung, als wenn mein Hund eben aus Stress und Aufregung und vielleicht Angst oder Wut oder was auch immer in die Leine schießt. Und wichtig, ein bisschen, wenn ich Frustrationstoleranz entwickeln möchte, dann tue ich das bitte nicht in Situationen, wo Koregulation angezeigt wäre, weil da braucht der Hund Unterstützung, sondern ich ein bisschen Frustrationstoleranz kann mein Hund lernen an Situationen, wo eine Begrenzung erfolgt. Also wo die Emotionalität dahinter nicht so stark ist, wo der nicht Stress hat, sondern wo der sagt, ich probiere mal was. Und anschließend, damit eine Toleranz gegenüber dieser Frustration entsteht, ist aber Auflösung. Das heißt, bei einem sehr jungen Hund geht das sehr schnell. und der kriegt in die Begrenzung schon, kriegt er irgendwas, woran er seinen Frust darüber, dass er jetzt in der Begrenzung ist oder nicht weiter toben darf oder was auch immer, kriegt er schon ein Angebot für einen Spannungsabbau, weiß ich, was zu kauen, was kaputt zu machen, was auch immer, oder darf hinterher nochmal rennen, während das bei anderen Hunden, also Hunden, die älter sind, die schon, ich sage jetzt mal, einen gewissen Grad an Frustrationstoleranz entwickeln konnten, das kriegt ein Hund nicht mitgegeben, das müssen die lernen, und zwar einfühlsam und nicht in Situationen, wo sie gestresst sind. Da brauche ich immer viel Spannungsabbau, damit das, was an Spannung durch die Frustration entstanden ist, auch wieder raus kann. Sonst kriege ich keine Toleranz darüber, sondern einen Hund, der eigentlich immer mehr Spannung hat und immer mehr frustriert ist und irgendwann knallt. Und das wäre etwas, das erleben wir oft, dass man sagt, ohne dass das jemals, also es war überhaupt nichts und dann plötzlich hat der so und so. Meist ist das eine Geschichte. Entweder zu wenig Koregulation in angespannten Situationen, in emotional stark belasteten Situationen, oder der Versuch, Frustrationstoleranz aufzubauen durch immer mehr Frustration. Erst wenn er ruhig ist, darf er wieder raus. Das schafft ein Welpe nicht, um Himmels Willen. Der darf kennenlernen, da ist eine Grenze, oder ein Junghund. Die schaffen das noch nicht, sich so runterzufahren, dass sie ruhig sind. Das wäre nicht nett, und so lerne ich keine Frustrationstoleranz und keine Impulskontrolle und keine Selbstregulation. Also, nochmal Unterscheidung. Wenn ein Hund nicht emotional stark angespannt ist, im Sinne von Aufregung, unsicher, Angst, Stress, Wut und Empörung, also ich rede jetzt nicht davon, so ein bisschen ärgerlich zu sein, sondern wirklich ein Gefühl, was ihn übermannt, eine Emotion, die sozusagen die Selbstkontrolle ein bisschen außer Kraft setzt, dann braucht mein Hund Koregulation, um längerfristig Selbstregulation zu lernen. Und das dient dem Aufbau von Vertrauen und Sicherheit und Kooperation. Wenn mein Hund provokant ist, wenn der mich vielleicht sogar korrigiert, wenn mein Hund massiv Aufmerksamkeit fordert, also oder sehr grob ist im Kontakt mit anderen Hunden, vorausgesetzt, der ist dann ansprechbar, ne? Also das ist nicht der grobe Kontakt aufgrund von Unsicherheit mit vielleicht dramatischen Vorerfahrungen, sondern es ist ein Grenzen suchen. Wenn mein Hund Grenzen sucht, bekommt er Begrenzung. Entweder in der Interaktion selber, wenn ich das schaffe, oder räumliche Begrenzung. Es kann auch sein, dass, wenn es nicht anders geht, ich mich aus dem Kontakt zurückziehe. Darüber entsteht Frustration. Die darf einen Moment ausgehalten werden. Und anschließend gibt es Spannungsabbau, damit mein Hund daraus etwas lernt. Frustrationstoleranz auf der einen Seite und soziale Regeln auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir ein bisschen über Koregulation und auch Begrenzung gesprochen. Und nun gibt es da aber noch so Grenzen. Es kann nicht jeder Hund von uns koreguliert werden. Ein völlig fremder Hund wird sich von mir nicht koregulieren lassen, weil der kennt mich gar nicht. Ich lasse mich koregulieren von jemandem, mit dem ich in einer sozialen Resonanz bin. Das heißt, ich brauche irgendwie sowas Ähnliches wie eine vertrauensvolle Beziehung, noch besser eine Bindung zum Menschen als Hund. Weil sonst, ich lasse mich ja nicht von jemandem, also wenn mich jemand, ich weine und jemand Wildfremdes will mich in den Arm nehmen, um mir Unterstützung zu geben, würde ich auch sagen, nee, sorry, wir kennen uns gar nicht, möchte ich nicht. Und das ist etwas, es kommt erst der Vertrauensaufbau und das kommt dann die Koregulation. Und nur dann kann sie wirksam helfen. Ich kann natürlich auch einen Hund, der völlig außer sich ist, etwas anbieten, auch wenn ich den nicht gut kenne. Das tue ich eben auch manchmal in irgendwelchen Beratungssituationen. Einige Hunde können das annehmen, weil sie das Gefühl haben, ich scheine okay zu sein, andere nicht, und das ist okay. Und es ist aber meist so, je höher das Aufregungslevel, je höher die emotionale Lage ist, also der Erregungsgrad, desto weniger kann ein Hund das von einer fremden Person annehmen. Und dabei kommen wir an so einen Punkt, es gibt ganz viele Tierschutzhunde oder Hunde, aus die eine schwierige Vergangenheit hatten, vielleicht sogar traumatische Vergangenheit, oder Hunde, die einfach kein positives Menschenbild haben, die Menschen nicht als Unterstützung erfahren haben, die werden von uns nicht koreguliert werden können. Die suchen sich zum Teil andere Hunde, die versuchen irgendwie ihre Spannung über extremen Spannungsabbau, also die Emotionen über extremen Spannungsabbau loszuwerden. Aber die können das nicht annehmen. Und das nicht, weil sie uns nicht mögen. Und das nicht, weil sie uns Böses wollen oder uns doof finden oder uns überflüssig finden, sondern wenn da keine vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Menschen besteht oder im extremen Fall sogar überhaupt kein positives Menschenbild, also Menschen nicht als hilfreich oder potenziell hilfreich empfunden werden, dann wird ein Hund das nicht annehmen können. Und dann braucht es erst den Aufbau von Vertrauen. Und das findet nicht statt über, ich fütter den Hund aus der Hand. Das ist Bestechung. Und ich verstehe, dass es mal Situationen gibt, wo das notwendig ist, dass Hunde aus der Hand gefüttert werden. Kann ich nachvollziehen. Aber es ist nicht Vertrauensaufbau, wenn ich meinen Hund aus der Hand füttere, sondern wenn mein Hund erfahren kann und immer wieder beobachten kann, dass ich in Situationen gelassen, souverän, also angemessen reagieren kann und mein Hund, wenn er sich bei mir aufhält, dort Sicherheit erfährt. Da gehört natürlich auch Fressen dazu. Ich würde es eher so machen, dass mein Hund lernt, bei mir kann er in Ruhe fressen. Und ich habe ja schon öfter von meinem Tierschutzhund Reiko erzählt. Der musste am Anfang allein in der Küche essen. Ich habe den Raum verlassen, habe mich vor die Tür gestellt, habe niemanden reingelassen für sein Gefühl und dann konnte er essen. Der konnte nicht mal fressen, wenn ich dabei war. Das ist natürlich entstanden, aber das ist nicht innerhalb von 2 Wochen entstanden. Und es ist sehr oft, dass wir erwarten, dass das ganz, ganz, ganz schnell geht. Auch, dass es bei einem Welpen ganz, ganz, ganz schnell geht, bis der sich von uns überall anfassen lässt, bis der entspannt mit uns umgehen kann, bis der sich wirklich auch körperlich koregulieren lässt durch Halten. Das dauert. Oder das kann dauern. Es gibt manchmal Hunde, die haben das in ihrem Temperament, die haben vielleicht sowieso ein ruhigeres Temperament, die haben sehr positive Erfahrungen mit Menschen gemacht, die können das. Eventuell. Aber es ist total normal, dass ein Hund das erste Lebensjahr braucht, um sich wirklich, wirklich auch körperlich im Sinne von Halten koregulieren zu lassen. Und dieses Vertrauen wirklich intensiv aufzubauen. Und bei einigen geht es ganz schnell, bei anderen dauert es länger. Und das ist aber nie, nie blöd gemeint vom Hund. Und es ist für uns auch überhaupt nicht hilfreich, wenn wir anfangen zu vergleichen, kann er das schon, lässt er das schon, rettet ihn das oder nicht? Das ist genauso wie zu vergleichen, ob ein Kind schon läuft oder schon spricht. Das ist also Äpfel und Birnen vergleichen. Jedes Tier, jeder Mensch, wir sind auch Tiere, aber wir sind alle Individuen und wir haben alle Details in der Geschichte, die unterschiedlich sind. Details in unserem Temperament, was unterschiedlich ist. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und wir sind unterschiedlich in dieses Leben gekommen und wir sind unterschiedlich in unsere sozialen Netze gekommen. Und deswegen gibt es eben Grenzen von Koregulation, beziehungsweise es kann sein, dass es dauert, das aufbauen zu können. Und wenn ich dann aber merke, okay, mein Hund weiß gerade nicht weiter, der kommt zu mir. Das ist ein wunderbarer Moment, weil es eben heißt, Vertrauen ist da, Kooperation ist da im Sinne von, ich vertraue mich dir an. Das haben Hunde wahrscheinlich, wenn es gut gelaufen ist, mit ihrer Mama gehabt. Aber wenn wir uns mit der Hundemama vergleichen, also mit einer entspannten, souveränen Hundemama, die sich gut kümmern konnte, die nicht überfordert war, nicht einen zu großen Wurf hatte, keine Geburtstraumata, keine Futterthematik und so weiter und so weiter. Also wenn das gut gelaufen ist, dann hat ein Welpe ganz viel Vertrauen in seine Mama gehabt und der geht dann auch leichter und vertrauensvoller in weitere Beziehungen. Das hat was mit Bindung zu tun. Dazu wird es auch einen Podcast geben. Aber das hat eben nicht jeder Hund. Und das haben auch nicht alle Menschen. Und das ist okay. Und wir dürfen Geduld investieren, um wirklich Koregulation wirksam für den Hund aufzubauen. Und den Hund die Erfahrung machen zu lassen, dass es an unserer Seite Regulation gibt und Sicherheit gibt und Vertrauenswürdigkeit da ist. Und Hund das Gefühl haben kann, wenn ich es nicht schaffe, mein Mensch unterstützt mich. Also bitte habt die Geduld, bitte reflektiert euch da, bewertet euch nicht, sondern reflektiert euch, überlegt euch, konnte euer Hund tatsächlich ein positives Menschenbild entwickeln? Konnte der eine vertrauensvolle Beziehung zu euch schon aufbauen oder braucht es vielleicht einfach noch ein bisschen? Bleibt dran, lasst nicht nach, bietet es an, es ist kein Zwang. Und es ist auch aller Ehren wert, wenn man sagt, okay, die Situation überfordert uns beide, wir gehen. Holt euch Unterstützung, lasst auch mal jemand von außen drauf gucken. Ich sag immer wieder, lasst irgendwie Freunde, Familie ein kleines Handyvideo drehen, geht damit zu einer Kynagogikberaterin und schaut, was euch da gespiegelt wird, um euch weiterentwickeln zu können mit eurem Hund. Ihr seid es beide wert. Und dann könnt ihr euch irgendwann auch gegenseitig koregulieren, wenn ihr das dann noch braucht. Jeder braucht das irgendwann mal. Und das Ziel ist aber Selbstregulation. Und wenn wir das für unseren Hund erreichen, ist das ganz, ganz viel. Und der wird sich natürlich immer, wenn er wirklich Schwierigkeiten hat, weiter an euch wenden. Also keine Angst davor, dass euer Hund dann zu selbstständig wird oder so. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Reflektieren und Einfühlen, soziale Resonanz. Und wenn du Menschen unterstützen willst, ihre Hunde im Zusammenleben koregulieren zu können oder den Menschen ein tieferes Verständnis für Bedürfnisse ihres Hundes vermitteln möchtest oder wenn du nur ganz viel Wissen über Hunde und ihre Menschen sammeln und praktische Erfahrungen in der Anleitung von Mensch-Hund-Teams machen möchtest, dann möchte ich dir unsere Ausbildung zur Kynagogik-Beraterin empfehlen. Der nächste Jahrgang beginnt schon im September diesen Jahres. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Website www.kynagogik.de oder stell uns all deine Fragen am 25.06. um 19 Uhr bei unserem Online-Infoabend. Melde dich gern per Mail, wenn du dabei sein willst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal, deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.